Ich möchte ein sehr herzliches Dankeschön sagen. Es ist eine Freude für mich, während dieser Woche in Freiburg, meine alte Heimatstadt, noch einmal etwas Zeit zu verbringen. Und es hat mich sehr ermutigt zu sehen, wie jeder Abend so viele Leute gekommen sind. Und das zeigt, dass es viel Interesse für das Wort Gottes gibt. Und das ist immer eine große Ermutigung. Und ich möchte einfach mich bedanken für die Einladung, hierher zu kommen. Und ich werde morgen zurück nach Hause fahren mit vielen schönen Erinnerungen. Es ist immer eine Freude, neue Leute kennenzulernen. Und das ist für mich in allen den Gesprächen während dieser Tagen eine Bereicherung gewesen. Am ersten Abend schon haben wir gemerkt, wie Lukas selbst seine Apostelgeschichte eingeteilt hat in 6 Teile. Und wir haben bis jetzt nur 4 von diesen Teilen betrachten können. Und zwar die ersten 4 Teile, die etwas mehr als die erste Hälfte des Buches enthalten. Und das bedeutet, dass wir 2 Teile übrig haben und fast die Hälfte des Buches vor uns liegt. Und daher ist es völlig klar, dass es für mich heute Abend unmöglich ist, dass ich, auch wenn ich sehr schnell spreche, dass ich durch die zweite Hälfte des Buches komme. Und ich werde das überhaupt nicht versuchen. Ich möchte nur aus dem 5. Teil des Buches 3 oder vielleicht 4 Hauptsachen auswählen, damit wir auch dort sehen können, wie Lukas in der Fortsetzung seines Buches genau das tut, was er in den ersten 4 Teilen getan hat. Das heißt, während des Wachstums des Christentums kamen immer wieder Oppositionen, Anfechtungen und so weiter und große Wendepunkte, große Entscheidungsstellen, wo die müssten sich entscheiden, ob etwas wichtig war oder nicht. Am ersten Abend, im ersten Teil, haben wir festgestellt, dass das Hauptthema die Person und Identität von Jesus Christus war. Judaismus offiziell hat ihn abgelehnt, sowohl als Messias als auch Sohn Gottes. Aber die Jünger, die machten überhaupt keine Kompromisse in diesem Gebiet, die sagten, er ist Messias, er ist der Sohn Gottes. Dann haben wir das Christentum im Gegensatz zu Judentum betrachtet, was Anbetung und Tempel betrifft. Und dann, was mit dem Zeugnis des Judentums in der Welt betrifft. Und dann im 3. Teil haben wir gesehen, die Probleme, die entstanden sind, als das Evangelium fing an, zu den Heiden zu gehen. Wie könnte man das Evangelium zu jemandem predigen, wenn er nicht bereit wäre, mit ihm Kaffee zu trinken? Und dann gestern Abend, im 4. Teil, haben wir gesehen, dass das Hauptthema die Lehre des Heils war. Und als das Evangelium zu den Heiden gegangen ist, so entstanden Fragen. Fragen, die nicht früher vorgekommen sind, weil niemand sie gefragt hatte, aber doch sehr wichtig waren. Sollte man sich beschneiden lassen, um gerettet zu werden? Und wir haben gestern Abend das Verhältnis zwischen Riten und Zeremonien und dem Evangelium betrachtet. Aber heute Abend kommt das Evangelium nach Europa. Und vielleicht ist das schön, dass wir so in diesem Teil dieser Woche zu enden kommen. Und darf ich zunächst einmal sagen, dass der 5. Teil nach wie vor liegt zwischen 2 Wegweisern oder 2 zusammenfassende Verse, die Lukas sehr klar in seinem Text eingesetzt hat, und zwar 16,5. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Und dann der Anfang in Vers 6 von Kapitel 16. Und der fünfte Teil geht bis 19 und Vers 20. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. In diesem fünften Teil lesen wir nicht so sehr von jüdischem Hintergrund, sondern von heidnischem Hintergrund. Das Evangelium kommt den großen Ideologien der greco-hellenistischen Welt entgegen. In einem Sinn ist es verhältnismäßig leicht, das Evangelium gegen einen jüdischen Hintergrund zu predigen, weil wenigstens dort sind biblische Vorstellungen, das Alte Testament, die Geschichten und so weiter. Und so müssen wir sehr oft das Evangelium gegen diesen Hintergrund predigen, weil wie wir so oft in diesen Abenden gesehen haben, in den letzten Jahrhunderten ist sehr oft das Christentum zurück ins Judentum gerutscht. Und daher öfters müssen wir das Evangelium fast gegen ein judaistisches Verständnis predigen. Aber heutzutage leben die meisten von uns in christlichen Abendländern. Und genauso wie damals, als das Evangelium so weg von Israel gekommen ist und kam in die große, breite Welt, dann war der Hintergrund griechische Philosophie und römische Politik und viele Ideologien, wo man nicht mehr voraussetzen könnte Verständnis von der Bibel. Und wenn jemand sagen würde, lesen wir aus dem Buch Chronik, das könnte sehr gut vielleicht wohl eine Tageszeitung gewesen sein. Die hatten kein Bibelverständnis. Und daher ist es für uns heute sehr interessant, weil, wie gesagt, wir sehr oft erfahren und empfinden, dass wir nicht so sehr ins Judentum zurückgerutscht sind, sondern direkt zurück ins Heidentum zurückgerutscht sind. Die alten Werte, wenn wir sie Werte nennen können, von Heidentum, heidnische Philosophie und wilde Aberglaube, Entwürdigung der Sexualität, wie es damals im Römischen Reich war. Damals sehr oft nach der Geburt ungewünschte Kinder waren einfach auf der Straße gesetzt. Heute machen wir es früher durch Abtreibung auf Wunsch. Die Prinzipien, die dahinter standen, waren fast gleich wie heutzutage. Und die Welt, die wir treffen, ab Apostelgeschichte 16, Vers 5, ist unsere heutige Welt. Und daher die Prinzipien und wie die Aposteln damals diesen Philosophien und Ideologien und so weiter entgegenkamen, die sind für uns sehr, sehr wichtig. Und Lukas zeigt uns immer wieder, was die Unterschiede sind. Und heute Abend werden wir insbesondere drei Hauptthemen haben. Der Unterschied zwischen Christentum und Spiritismus. Zweitens, der Unterschied zwischen Christentum und griechischer Philosophie. Und drittens, der Unterschied zwischen Christentum und römischer Politik. Und wir werden sehr bald feststellen, dass alle drei für uns heute eine Botschaft haben. Hier kamen die Aposteln und die erste Sache, die wir in Kapitel 16 und Vers 5 lesen, und wir haben jeden Abend festgestellt, dass sehr oft ein sehr guter Hinweis für das Thema ist in den ersten Versen enthalten. Sie durchzogen aber durch Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Und sie kamen, nachdem Paulus dieses Gesicht in der Nacht gesehen hat, sie kamen nach Europa und zwar nach Philippi. Und in Vers 16 von Kapitel 16 lesen wir, es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Dieser folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr aufzufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Am Anfang dieses Teiles treffen wir zwei sehr wichtige Begriffe. Zunächst einmal der Begriff der Führung durch den Heiligen Geist. Und dann zweitens eine Wahrsagerin, die auch durch einen Geist getrieben würde. Der Teil fängt dann an mit etwas über Geister. Und wo endet dieser Teil der Apostelgeschichte? Endet in Ephesus mit einem mächtigen Sieg über die dämonische Welt, wo viele Leute, und ich lese hier aus 19,19, viele aber von denen, die vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also hier am Anfang und am Ende kommt der Zusammenstoß zwischen dem Heiligen Geist und falschen Geistern und Dämonen. Anfang und Ende. Und daher sind wir natürlich sofort in der okkultistischen Welt. Also dann in Philippi, in diesem europäischen Staat, treffen wir diese Wahrsagerin. Buchstäblich heißt es hier, die einen Python-Geist hatte. In der Altwelt gab es eine sehr berühmte Stadt, sie hieß Delphi oder Pytho. Und dort, irgendwo in einer Höhle dort, gab es irgendeine Keltendunst, die aus dem Erdboden kam, und es gab ein riesiger goldener Dreifuß mit einem Sessel darüber, und eine Wahrsagerin saß oben auf diesem Dreifuß. Und sie ist durch diese Dunst, durch diesen Dampf, die aus dem Boden gekommen ist, irgendwie in eine Ekstase gekommen. Und dann war dabei einen Propheten, der ihre Botschaften interpretiert hat. Und viele der bedeutendsten Leute der Altwelt gingen zu Delphi, um Rat zu bekommen. Die waren nicht nur die primitiven Leute, sondern Politiker, führende Geschäftsleute der Altwelt, weil sie brauchten Rat und sie wollten Führung im Leben haben. Und genau was damals in Delphi geschah, und man sprach vom Geist des Pythons und daher darüber hinaus von anderen Wahrsagerinnen wie hier in Philippi von einem Pythongeist. Es ging um Führung. Die Leute wollten etwas Transzendentes. Die befanden sich in einer Welt, wo sie einsam waren und sie wollten Anhaltspunkte zu haben, wo sie im Leben irgendetwas Orientierung bekommen können. Und es ist genau dasselbe heute. Es ist überraschend, wenn man eine Liste von Politikern und führenden Geschäftsleuten liest, die die berühmten Wahrsagerinnen und Wahrsager unseres Tages um Rat bitten. Nicht nur die einfachen Leute, die ihr Horoskop in der Zeitung tagtäglich lesen, sondern führende Leute, die ratlos sind, die gehen hin. Ich könnte eine ganze Reihe zitieren aus Großbritannien. Von führenden Leuten ganz an der Spitze, die sowas machen, weil sie befinden sich in einer einsamen Welt. Und es ist auch so mit vielen Leuten, nicht wahr? Nicht nur die Führenden, sondern Leute, die ratlos in der Familie sind, die gehen irgendwo um Rat zu einer Wahrsagerin oder zu einem Zauber oder was weiß ich. Und wir wissen alle, dass in unserem Westeuropa, technisch fortgeschritten ist Europa, aber zur gleichen Zeit, sehr viele Leute haben den Materialismus an und für sich satt und sie möchten etwas Wirklicheres, woran sie glauben können. Und wenn niemand da ist, um über den transzendenten Gott zu reden, dann gehen sie in die andere Richtung. Und sie versuchen ihren Rat im Leben von allen Art Geister zu bekommen. Und ihre großen Entscheidungen mit Hilfe von spiritistischen Medien. Aber die Christen auch. Die sprechen von Führung auch. Die sprechen von Führung durch den Heiligen Geist. Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden? Oder ist das genau dasselbe? Dass wenn wir Christen sprechen, dass wir durch den Heiligen Geist geführt werden, ist das genau dasselbe, wenn andere Leute gehen zu einer Wahrsagerin und bekommen von ihr Rat. Und die erste Tatsache, die wir hier in diesem fünften Teil der Apostelgeschichte treffen, ist Paulus, wo er sehr klar an den Unterschied zwischen Führung durch den Geist, zwischen dem Geist, der ihn angetrieben hat, und zwischen dem Geist, der sie getrieben hat. Und wir merken, was diese Frau gesagt hat. Ihre Botschaft zu den Leuten damals war, diese Menschen, das heißt Paulus und sein Team, die sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Was war schief daran? Gar nichts. Was sie gesagt hat, war die Wahrheit. Und daran war das Problem natürlich. Paulus, er hätte etwas tun können, nicht wahr? Ist das nicht wunderbar, dass diese Wahrsagerin sagt, dass wir die Botschaft des Heils bringen? Wir sind alle im selben Geschäft. Wunderbar. Sie unterstützt unser evangelistischen Einsatz. Hervorragend. Nein, das hat er nicht gemacht. Und letzten Endes hat er diesen Dämon, diesen Geist hinausgetrieben, um es sehr klar vor der Welt zu stellen, dass der Geist, der in ihm war, ist nicht der Geist, der in der Welt ist. Vollkommen unterschiedlich sind die beiden. Aber gehen wir ein bisschen zurück zu dieser Frage von Führung. Weil wir sind als Menschen sowieso für Führung sehr interessiert. Ich brauche in meinem Leben Führung. Und wenn ich nicht die richtige Führung bekomme, dann werde ich die verkehrte Führung bekommen. Und daher ist es sehr wichtig, und es geht durch diesen ganzen Teil hindurch, zu sehen, wie, auf welche Art und Weise die Urchristen geführt wurden. Weil das kann eine große Hilfe sein. Weil manchmal, wir hören zu, nicht wahr? Wir hören eine Geschichte von einem berühmten Missionar, der erzählt von dieser Führung und jener Führung und der anderen Führung. Und wir denken, ah, Gott hat diesen Menschen so geführt und hier bin ich und es ist für mich gar nicht so klar und ich habe meine Schwierigkeiten. Wie schön wäre es, wenn nur so und so diese sehr klaren Führungen für mich auch gelten. Und manchmal kommen wir in Verzweiflung. Und ich verstehe das sehr gut. Ich finde Führung im Leben kompliziert. Vielleicht ist das, weil ich ungeistlich bin. Aber das ist die Tatsache. Führung ist eine schwierige Sache. Und daher möchte ich aus diesem Text hier einige Dinge sagen, die mir sehr ermutigt haben. Zunächst einmal gehen wir ein bisschen zurück zum Ende des letzten Teiles, wo diese Missionsreise angefangen hat. Und wir sehen die verschiedene Arten der Führung. Zum Beispiel, Vers 36, nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Lasst uns zurückgehen, sagt Paulus. Wir lesen nicht in dem Text von irgendeiner besonderen Führung durch den Heiligen Geist, von einer Vision, von einem Gesicht. Einfach, sagt Paulus, lasst uns zurückgehen und sehen, wie es ihnen geht. Es war eine sehr vernünftige Reaktion zur Situation. Die hatten evangelisiert, die hatten das Wort Gottes gelehrt und jetzt wollten sie zurückgehen. Es war eine Frage des, so darf ich sagen, der allgemeinen Pflicht, zurückzugehen und sie zu betreuen. Um ein einfaches Beispiel zu geben, welche Mutter steht früh auf und sagt und betet, Herr, soll ich den Kindern ihr Frühstück heute geben oder nicht? Also wir lachen, weil es passiert bei uns kaum. Wir könnten an Umständen denken, wenn zum Beispiel Knappheit an Lebensmitteln war. Aber normalerweise es ist es Pflicht der Mutter, den Kindern Frühstück zu geben. Und sie braucht keine spezielle Führung oder was weiß ich dafür. Es ist ihre Pflicht als Mutter, den Kindern zu essen zu geben. Und genau ist es im geistlichen Bereich. Paulus hat nicht nötig, eine besondere Führung, das zu tun. Das war seine Pflicht, als Lehrer in der Heiligen Schrift hinzugehen und die Leute zu speisen mit geistlicher Speise. Und so ist es in der Gemeinde natürlich. Und dann in 16,6, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren. Interessant, dass die erste Sache, die wir in diesem fünften Teil lesen von Führung, ist negativ und nicht positiv. Die wurden verhindert. Und ich finde das ganz ermutigend. Wie würden sie verhindert? Es sagt nicht hier im Text. Ich weiß es nicht. Sie waren unterwegs. Und wenigstens, es ist sehr viel leichter, einen sich bewegenden Lastkraftwagen zu lenken, als ein Lastkraftwagen, der zum Stillstand gekommen ist, nicht wahr? Die wurden verhindert. Wir wissen nicht. Aber die bloße Tatsache, dass sie verhindert worden waren, beweist natürlich, dass die haben es wenigstens versucht, nicht? Die sind keine besondere Führung gefolgt, die haben einfach versucht, und wir lesen das in dem nächsten Satz, als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubt es ihnen nicht. Auch dort ist es uns nicht gesagt, wie der Geist es ihnen nicht gestattet hatte, aber es geschah. Also wir sehen hier aus dem Anfang dieser Geschichte, dass auch für die Aposteln, für diese Superchristen wie Paulus und so weiter, Führung war nicht jeden Tag so ein Botschaft vom Himmel oder in den Stern geschrieben oder was weiß ich. Nein, normale Pflicht als Christen mit den Begabungen, die wussten, dass sie besaßen, war genug. Die waren Evangelisten, die Welt war dort, evangelisiert zu werden, so die versuchten hin und her zu gehen. Und Gott konnte, und er hat es getan, sie verbieten, wo sie wirklich so in diese Richtung gingen. So ist es mit einem Hirten und Schafen, nicht wahr? Der Hirte führt die Schafe zu einem Feld, wo Gras ist, und er beobachtet sie jeden Augenblick. Aber er wirft nicht jeden Augenblick einen Klumpen aus Erde oder was weiß ich an die Schafe, um ihn so ein bisschen weiter zu bewegen. Nein, nein, nein. Er beobachtet das Schaf, aber wenn er sieht zum Beispiel, dass der Schaf ein bisschen zu nah an die Klippe kommt, dann vielleicht geht er direkt dorthin und Schaf, weg. Nicht? Das heißt, obwohl er nicht in dem Sinn direkt durch den ganzen Tag mit den Schafen spricht, die Schafen dürfen wissen, dass seine Augen nie schließen. Und wenn er sieht, dass sie in der Nähe der Klippe kommen. Gott möchte Söhne haben, nicht Kinder. Noch ein Beispiel, um das so ein bisschen klarer zu machen. Hier ist mein 3,5-Jähriger und er versucht mir bei dem Jäten des Gartens zu helfen. Und das ist eine Schwierigkeit. Ich habe es schon versucht. Ich weiß, was sind Blumen und was ist Unkraut. Und er nimmt natürlich diese Blumen weg und diese Unkraut lässt er dort stehen. Und so ist ein ständig Erklären. Dies sind Blumen, Benjamin. Dies ist also gut, Vati. Ich habe es kapiert. 2 Sekunden später ist das Unkraut oder Blume. Und ich muss direkt ihm sagen. Also gut, er ist Kind, noch nicht gewachsen. Aber jetzt ist er 21 und liebt den Garten. Und ich fahre weg in Urlaub. Und er ist zu Hause und er jätet den Garten. Er braucht nicht jeden Tag ein Telegramm von mir zu bekommen. Nicht? Aber vielleicht plötzlich, als ich am Meer sitze und darüber nachdenke, wäre es nicht schön, in diesem Teil des Gartens Tulpen zu haben und nicht mehr Rosen. Und ich rufe an und ich sage, Benjamin, ich möchte, dass du diese Rosen entfernst und wir bekommen dort Tulpen. Dann, das ist eine direkte Botschaft, nicht? Aber normalerweise darf er weiter mit dem Jäten und Gartenpflegen machen. Warum? Weil er keine Führung hat, nicht ganz. Was ist Führung in diesem Zusammenhang? Die Tatsache, dass durch die Jahre hindurch ich ihm etwas über Gärtnerei beigebracht habe. Das heißt, ich habe ihm die Grundprinzipien gelehrt. Damit jetzt erwachsen, er kann selber diese Prinzipien verwenden. Und nur ab und zu, wenn ich etwas Außerordentliches machen muss, muss ich direkt zu ihm sprechen. Sehr oft, wenn wir an Führung denken, wir denken an, was soll ich tun? Aber Führung ist viel öfter mit, wer bin ich? Ich meine Folgendes. Wie versuche ich, meine Tochter zu führen? Ich sage nicht zu ihr jeden Tag, also Rachel, das Leben schreitet voran, du bist jetzt 12, du musst jetzt entscheiden, was du machen wirst und ob du Lokführer sein wirst oder was weiß ich, das tue ich nicht. Aber ich versuche, ihr Grundprinzipien des Lebens beizubringen und Essen zu geben und so weiter, damit, wenn sie aufwächst, sie diese Entscheidungen treffen kann. Nicht ohne Führung im allgemeinen Sinn, sondern auf der Basis der von mir und meiner Frau gelernten und von Gott gelernten Prinzipien. Aber vielleicht doch auch dann muss ich, sie kommt direkt zu mir und sagt, Vati, hier ist ein bestimmtes Problem und ich verstehe nicht, wie ich wirklich hier in der Sache zurechtkomme. Also es ist eine Frage von sowohl als auch. Genau wie wir bei den Aposteln finden. Normale Pflicht, geistliche Vernunft, aber ab und zu dann griff Gott direkt ein und eine direkte Botschaft oder eine Vision gegeben hatte. Und das ist ausgeglichen zu sein und gesund. Es gibt kein Zauberei mit Gott. Und das ist sehr, sehr wichtig. Zauberei macht geistlichen Urteil nicht nötig, nimmt von uns moralische Pflicht weg, schaltet unser Urteil aus. Und das ist die große Gefahr im Spiritismus. Gottes Führung durch seinen Heiligen Geist schaltet keine dieser Dinge aus. Sein Geist ist heilig. Und sein erster Zweck ist, uns zu einem heiligen Leben, zu einem Heiligsein zu führen. Und dann darüber hinaus uns tagtäglich in den Gebieten zu führen, wo wir ihm dienen können. Und hier war diese Frau ein Medium, keine Herrschaft über sich selbst. Diese Geschäftsleute, sie brauchten diese Frau, um Geld zu verdienen, wie es auch heute gemacht wird. Und wenn sie keine Herrschaft über sich selbst besaß, wie könnte sie anderen zur moralischen Verantwortung führen? Überhaupt nicht möglich. Und daher ist wenigstens ein Grund, warum so viele Leute, besonders junge Leute, scheitern moralisch, wenn sie sich in okkultistischen Dingen einmischen. Gott sei Dank, dass es eine Botschaft gibt. Es gibt eine Kraft, die größer als die dämonische Macht ist. Und merken wir noch eine wichtige Sache. Die Haltung der Aposteln, die haben diesen Dämon nicht sofort ausgetrieben. Die zeigten keine ungesunden Befangenheit mit Dämonen. Was sie bewegt hatte, war die Gefahr der Kompromisse, dass die Leute denken würden, dass diese Frau spricht genau dasselbe wie sie, die Apostel. Wäre, als sie sagte, die sind die Botschafter, wie es hier heißt, Moment, die sind die Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und es geschah. Das hat die Aposteln sehr bewegt. Und um des Evangeliums willen musste er sehr klar den Unterschied zeigen. Und die Folge war, dass er kam in das Gefängnis. Also das ist dann die erste Geschichte. Ich möchte jetzt hinübergehen zur letzten Geschichte in diesem Teil. Und das ist Kapitel 19. Wo Paulus in Ephesus war, und wir lesen in Vers 8, und hier war eine Stadt voll von Okkultismus. Epheserbriefe waren damals weltbekannt. Die waren Zauberbriefe, die man geschrieben hat, und gegen Leute, die man hasste oder was weiß ich. Man könnte sie kaufen. Es war damals wie heute ein großes Geschäft mit okkultistischen Sachen gemacht. Und Ephesus ist dadurch sehr, sehr reich geworden. Und wir lesen in Vers 8, was seine Methoden waren in einer solchen Stadt. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang. Sprach freimütig 3 Monate lang in der Synagoge, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Unterreden und überzeugen. Argumentieren, das heißt von dem Wort Gottes. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Was er getan hat in der Situation war, 3 Monate lang unterreden durch das Wort Gottes und argumentieren. Und dann einige sich verhärteten, heißt es Vers 9, und nicht glaubten und vor der Menge überredeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Noch einmal diese Betonung auf Unterredung, auf Argumentation, auf Überzeugung auf der Basis der Heiligen Schrift. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Das heißt, in dieser Stadt, das Wichtigste war, das Wort Gottes nicht nur zu predigen, sondern Leute zu überreden, Argumente vorzubringen, 2 Jahre lang. Und es gibt einige Manuskripten, die sagen, dass von 10 Uhr vormittags bis 16 Uhr nachmittags er hat das gemacht. In unseren englischen Übersetzungen lassen wir diese Manuskripten weg. Wir können nicht so lange zuhören dort in England. Aber wenigstens, was immer das sein mag, alle in Asien hörten das Wort. Und dann kamen ungewöhnliche Zeichen, Wunderwerke, tat Gott durch die Hände des Paulus. Und was haben diese Wunderwerke getan? Die haben das Wort unterstützt, das, was er gesprochen hatte, war richtig. Und dann in Vers 13 lesen wir, aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. In der ersten Geschichte ging es um eine Frau, die genau die Wahrheit gesprochen hat. Diese Männer sind Knechte des wahren Gottes. Und hier versuchten diese Juden, den Namen Jesus als ein Zauberformel zu verwenden. Aber es geht nicht. Jesus ist kein Zauberformel. Er ist eine Person, der Sohn Gottes. Und es ist äußerst gefährlich, wenn Leute und auch religiöse Leute wie diese waren, seinen Namen so verwenden. Und was ist geschehen ist, der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, denn Jesus kenne ich, er ist eine Person. Und von dem Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigt sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Viele aber von denen, die vor witzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Die Bücher verbrannt, das Wort des Herrn wuchs. Und das ist kein Zufall, dass in jener Stadt immer wieder das Wort des Herrn betont wird. Die größte Waffe, die wir überhaupt besitzen, gegen die finsteren Mächte, die gegen das Evangelium kämpfen, ist das Wort Gottes. Warum sage ich das? Weil es alle Art Geister los gibt, alle Art Geister gibt in dieser Welt. Auch angeblich christlich. Ich habe einen Bekannten, der in Cambridge Medizin studiert hat, zu meiner Zeit damals. Und er war sehr begeistert mit einigen angeblichen von Geist gegebenen Gaben, die er besaß. Und er versuchte, alles uns beizubringen. Aber dann fing an, Gott direkt zu ihm zu reden, sodass er die Bibel nicht länger brauchte oder hat seine Bibel verkauft. Ich kenne den Menschen, der die Bibel gekauft hat. Gott spricht direkt. Ich bin in direkten Kontakt, ich brauche die Bibel nicht, ich bekomme direkte Führung. Und was war das Endergebnis? Er versuchte, in einer christlichen Gruppe zu helfen von Studenten. Zur gleichen Zeit lebte er in Ehebruch mit einer anderen Frau, obwohl er selbst vier Kinder hatte. Warum? Weil Gott es ihm gesagt hatte. Das heißt, angeblich christlich war das alles am Anfang. Aber letztlich zeigte sich die Art des Geistes, die ihn getrieben hat, indem er zunächst einmal weg von dem Wort Gottes kam. Und so verlor er alle Anhaltspunkte, der wirklich geistlich ist. Und das war eine große Lehre für mich. Wir müssen alle Geister prüfen. Und was ist der Prüfstein? Das ist der Lehrinhalt der Aussagen, die kommen. Und dafür dürfen wir nur 1. Korinther Kapitel 12 lesen. Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Noch eine Sache merke ich. Wie wenig sagt Lukas über diese fantastischen Geschichten von Dämonen, die ausgetrieben sind? Manchmal sieht man Bücher über der Sieg Gottes über Hexerei und Zauberkunst. Und die Christen lesen sie gern wie ein spannender Roman. Aber wenn man versucht, denselben Christen zu ermutigen, die Apostelgeschichte zu lesen, dann ist es für sie von weniger Interesse. Die beschäftigen sich so mit diesen Dingen und weniger mit dem Wort Gottes, mehr interessiert für den Teufel als für den Herrn. Und letzten Endes führt das sehr oft zu den entsprechenden psychologischen Problemen, und nimmt und lenkt ihre Aufmerksamkeit von der Kernsache weg. Ich betone, wie wenig gibt es in der Apostelgeschichte. Paulus hätte Bücher schreiben können damals. über was in Ephesus geschah. Und als er zu Ephesus einen Brief geschickt hat, lesen wir kaum was über diese Dämonen, die er hinausgetrieben hatte. Er hätte auch sehr viel Geld aus dieser Bücher machen können. Stattdessen hat er den Römerbrief geschrieben und Epheserbrief und diesen anderen. Und es ist ungesund, und ich sage das nur als ein bisschen Warnung, es ist ungesund, wenn wir Aufregung suchen und mehr Interesse haben für Hexerei und Spiritismus, auch wenn es in Zusammenhang mit christlicher Sieg ist, als für den Römerbrief, die Apostelgeschichte und die Bücher der Könige im Alten Testament. Das ist eine sehr gefährliche Tendenz. Also dann, die erste Opposition kam von der dämonischen Welt. Und hier ein großer Sieg des Wortes Gottes. Aber dann kommen wir zur zweiten Sache. Und das ist die römische Politik. Die römische Politik. Philippi war eine römische Kolonie damals. Und immer wieder, die Leute haben versucht, besonders die gegen das Evangelium waren natürlich, das Christentum als staatsfeindlich zu verleumden. Lesen wir zum Beispiel Kapitel 16 und Vers Paulus und Silas sind ins Gefängnis, und dann wir lesen in Vers 35. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten: Lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht ihnen Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns in Gefängnis geworfen, und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten, und sie fürchteten sich, und sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Warum ist Paulus nicht einfach heimlich aus diesem Gefängnis weggegangen? Weil er wollte keine Verleumdung gegen das Evangelium haben. Was die Menschen damals getan hatten, war gegen das Gesetz. Und Paulus wollte, dass es sehr klar zum Tageslicht kommt, sehr klar für alle Leute zu sehen, dass sie gesetzwidrig in dieses Gefängnis eingeschleppt wurden. Und wir sehen auch eine sehr interessante Sache, worüber ich sehr wenig Zeit zu sprechen habe. Aber ich erwähne es halt. Paulus' Haltung seiner Rechte gegenüber. Wir leben in einer Zeit, wo die Leute sehr viel von Menschenrechten, zivilen Rechten und Staatsrechten sprechen. Es ist höchst interessant zu sehen, wie die Aposteln sich benommen haben ihren Rechten gegenüber. Weil, wie sie genau wissen, Paulus hat Rechte gehabt, die die anderen Apostel nicht besaßen. Paulus war römischer Staatsbürger, die anderen nicht. Und daher besaß er Rechte, vom Gesetz her gesehen, die Petrus und die anderen nicht besaßen. Und es ist höchst interessant zu sehen, was Paulus' Haltung war, seine Rechte gegenüber. Die erste Tatsache, die man aus dieser Geschichte merkt, ist, dass er nie, nicht immer, auf seine Rechte gepocht hat. Was hat er getan? Zum Beispiel, er hätte sagen können, bevor er in dieses Gefängnis kam: Moment mal, ich bin römischer Bürger. Und er wäre nie ins Gefängnis gekommen. Und das ist dann eine sehr interessante Frage. Warum hat er es nicht am Anfang gesagt und erst am Ende? aber es zeigt mir wenigstens, dass seine Haltung, seine Rechte gegenüber, war nicht einfach so. Ich habe dieses Recht, ich bestehe darauf von vornherein. Das hat er nicht gemacht. Vielleicht eine kleine Lektion für uns auch heute. Und es lohnt sich, diese Geschichte durch die Apostelgeschichte zu verfolgen, genau welche Haltung Paulus zu seiner Rechte hatte. Wenigstens dürfen wir sagen, wenn er diesmal auf seine Rechte bestanden hatte, wäre vielleicht dieser Kerkermeister nie zum Glauben gekommen. Aber nachdem er zum Glauben gekommen ist, Paulus, er hat es nicht gestattet, das irgendwie heimlich heraus. Und dann sagen die Leute, die fanden später heraus, die stellten später fest, Paulus, wissen Sie, der uns diese Botschaft gepredigt hat, er ist eigentlich römischer Staatsbürger. Er hat es nie erwähnt, während er in Philippi war. Warum ist das? Ist er irgendwie einer dieser Terroristen, die gegen seine Staatsangehörigkeit kämpft? Und es war höchst wichtig damals für das Evangelium und für das Zeugnis in der Welt, dass Paulus das sehr klar gemacht hat, dass was er getan hat, nicht gesetzwidrig war. Dann Kapitel 17 und Vers 6, wo wir lesen, jetzt in einer anderen Stadt, wir lesen in Thessalonik, wir lesen, die Juden aber wurden eifersüchtig, Vers 5, und nahmen einige böse Männer von Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Hier war etwas viel ernsthafter. Eine Anklage gegen die Botschaft, dass sie staatfeindlich wäre, im Sinne, dass sie gepredigt hat, Jesus König sei und daher als König in direkter Konkurrenz mit dem Kaiser auf dem römischen Thron war. Und es war äußerst wichtig, dass Paulus sehr klar sagen könnte, dass das Christentum keine politische Bewegung ist in dem Sinne. Keine. Jesus steht als König, ja, aber nicht als König im Gegensatz zu Tiberius auf dem Thron des Römischen Reiches. Die Römer damals hatten Angst vor politischem Messianismus. Und sehr oft hatten einige Leute, wie zum Beispiel Theudas und dann in 130 nach Christi Bar Kokhba, Aufruhr angeheizt und das Volk gegen das Römische Reich geführt, in eine politische Versuch mit Gewalt, gegen das Römische Reich zu kämpfen. Und die Frage war, ist das Christentum dieser Art? Das geschah sehr oft. In Judäa gab es sehr viele Terroristen. Die wollten den Kampf gegen die römischen Imperialisten aufnehmen. Die wollten die Strukturen der Gesellschaft niederschlagen und durchbrechen, damit sie ihre nationalistischen Rechte haben könnten. Und daher zum Beispiel während den jüdischen Festtagen wurde das Tempelgebiet doppelt bewacht und manchmal mehr als doppelt bewacht, weil die wollten so weit wie möglich gegen alle politischen Messianismus kämpfen. Und unter den Jungen waren einige, die zu diesen Terroristen einmal gehörten, zum Beispiel Simon Zelotes.
Er war einer der Zeloten, der bereit war, mit Gewalt den politischen Messiasmus durchzusetzen. Und wir wissen genau von den Evangelien, dass der Herr Jesus Christus hat sehr viele Popularität bei der Bevölkerung verloren, wenn es klar wurde, dass er kein König dieser Art war. Die versuchten, dass er König, die wollten ihn König machen. Und dann später, als sie sahen, dass er nicht bereit wäre, Gewalt zu verwenden, um gegen den Römer zu kämpfen, dann und stattdessen gelitten ist, dann die Leute haben gesagt, nein, wir machen nicht mit. Auch die Jünger nicht. Und sehr klar vor dem Römischen Reich, vor dem Vertreter des Römischen Reiches, hat unser Herr eine sehr, sehr wichtige Aussage gemacht. Und zwar, und sie kommt in Johannes Kapitel 18, wo Pilatus als Vertreter des Römischen Reiches hat gesagt, was hast du getan? Jesus antwortete, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber, und ich betone das Wort jetzt, jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also du bist ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in der Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Pilatus ging wieder zu dem Volk und sagte, im Namen des Römischen Reichs hat er gesagt, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Das heißt, er ist vor Gericht von Terrorismus angeklagt, dass er Unruhe in Galiläa gestiftet hat. Und er ist vom Vertreter des Römischen Reiches vor der Öffentlichkeit und vor der Welt von dieser Anklage und Verleumdung freigesprochen. Das ist äußerst wichtig, weil es beweist uns, dass heutzutage das Christentum keine politische Bewegung ist. Der König, unser König, der Herr Jesus Christus, steht in dem Sinne in keiner Konkurrenz. Ich darf in meinem Land mit unserer Königin über den König Jesus reden. Und das ist kein Konkurrenz gegen sie. Und das bedeutet kein Untreue auf meiner Seite. Weil seine Art Königreich ist jetzt nicht von dieser Welt. Eines Tages wird er zurückkommen. Und dann wird es anders sein, wenn er die Regierungen auf der Erde, wie wir sie jetzt kennen, auflöst. Aber es ist sehr wichtig zu sehen, dass die Botschaft, die Paulus gepredigt hat, war was? In der Stadt, wo diese Anklage vorgekommen ist, was war seine Botschaft? Seine Botschaft lesen wir in 17,2. Er unterredete die Leute an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus, der Messias, der König, leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Zwei Dinge. Zunächst einmal, was der Messias tun sollte und zweitens, wer der Messias ist. Er muss leiden. Das heißt, Paulus hat die Botschaft des Kreuzes gepredigt, dass Jesus ist gestorben. Er hat seine Macht nicht benutzt, um die Römer zu vernichten. Und daher ist er in dem Sinne kein politischer Messias gewesen. Und das ist natürlich sehr wichtig. Er ist auferstanden und lebt jetzt in einer ewigen Welt. Und wir können uns vorstellen, dass Paulus genau das gepredigt hat, was der Herr zu Nikodemus gesagt hat. Der Eingang zu seinem Reich ist nicht durch Veränderung, durch Änderung der politischen Strukturen, sondern ist durch die Wiedergeburt. Eines Tages wird er zurückkommen und dann wird es anders sein. Aber in dieser Zwischenzeit steht der Herr als König, aber nicht in Konkurrenz. Und wenn man an die Zukunft denkt, Seine Wiederkunft ist nicht gleichzusetzen, als ob er zurückkommt und ein paar Raketen gegen die Imperialisten loslassen wird. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit, sagt die Bibel. Und wie gesagt, menschliche Regierung wird er auflösen. Wie katastrophal ist es? Und wäre es gewesen, wenn die Christen damals sich als politische Bewegung verstanden haben, die die Strukturen der Gesellschaft durchbrechen, zerstören müssen und mit Gewalt auf Erde Gottes Reich aufstellen. Und was tut der Weltkirchenrat mit ihrem Geld heutzutage? Unterstützt terroristische Bewegungen, die im Laufe der Jahre auch christliche Missionare getötet haben. Oh, die Lektion ist von äußerst Wichtigkeit. So wichtig ist es. Und man sagt also, gut, Christus hat keine politische Gewalt angewendet, aber natürlich konnte er das nicht. Wirklich? Wer denken Sie bitte, dass Jesus Christus war? Er ist der Sohn Gottes, der regiert im ganzen Weltall. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, als sie zwei kleine Schwerter genommen hatte, wusst ihr nicht, könnte dem Vater gebeten haben, denn er hätte mir 10.000 Engel gesandt. Und er könnte alle gegen alle Opposition auf der Stelle vernichtet haben. Er hätte es tun können. Er hat es nicht getan. Warum hat er es nicht getan? Um sie und mich zu erretten. Deswegen. Und warum tun wir es auch heute nicht? Damit Leute zum Glauben kommen und gerettet werden. Ah, wie tragisch ist es gewesen, wenn angebliche Christen und die Christenheit als solche sich so beschäftigt hat, mit dem Aufsetzen und Niederwerfen von politischer Macht, dass sie das Evangelium völlig nicht nur vergessen hat, aber unverständlich gemacht hat. Damit, wenn ich versuche, das Evangelium zu predigen, so oft die sagen zu mir, aber sie kommen aus Nordirland. Und das ist Christentum, bitteschön. Das ist schwer, eine Antwort zu finden, nicht wahr? Das ist nicht Christentum. Und immer wieder lesen wir in diesem Teil, Paulus und im letzten Teil des Buches, Paulus steht vor Anklage immer wieder. Und er ist vor Gericht zum Beispiel in Korinth. Und hier ist, was geschehen ist, 18 jetzt, Vers 12. Und als aber Gallio und Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl. Und sagten, dieser überredet die Menschen, entgegen dem Gesetz Gott anzubeten. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagt Gallion zu den Juden, wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise ertragen. Wenn es aber Streitfragen sind über Wort und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr selbst zu. Über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie von dem Richterstuhl hinweg. Noch einmal ein Zugeständnis. Das, was die Christen meinten und predigten, war nicht so politisch gemeint. Also dann, das ist die zweite Sache. Und als letztes und kurz kommen wir zur dritten. Und das heißt die griechische Philosophie. Sehr oft denken wir an die damaligen Leute als sehr primitiv. Das ist nur, weil wir sehr viel von Evolutionsphilosophie verschluckt haben. Die waren gar nicht primitiv, die waren sehr klug. Und in einigen ihren Philosophien, die waren an und für sich selbst sehr noble Philosophien, besonders zum Beispiel Stoizismus, war nicht christlich, aber war ein ernsthafter Versuch von Menschen, Sinn aus dieser Welt zu machen, Regeln aufzustellen, wonach sie leben können. Und Demokritus auf der anderen Seite, auf der Seite der Epikuraner, hier in Athen, er hat diese brillante Einsicht gehabt, dass die Grundbestandteile unseres Weltalls Atome wären. die waren äußerst kluge Leute. Und wie wichtig diese Einsicht gewesen ist, brauche ich überhaupt nicht zu sagen. Und Paulus kam diesen Philosophien und Ideologien zu entgegen. Und er hat eine wunderbare Botschaft gepredigt, die wir in Kapitel 17 von Apostelgeschichte lesen. Und ich möchte nur ein paar Dinge andeuten. Paulus hat auf der Wellenlänge dieser Menschen gesprochen. Er hat sehr klar griechische Philosophie gelesen. Er liebte seine Mitmenschen genug, um zu lesen, dass er gelesen hatte, was sie glaubten. Das zeigte seine Liebe. Manchmal sind wir überhaupt nicht gekümmert, was unsere Mitmenschen denken, welche Ideologien, welche Werten, woran sie glauben. Wir lieben sie nicht genug, um zu versuchen zu verstehen, wie sie die Welt sehen und damit wir wirklich die christliche Antwort dazu bringen können. Aber Paulus liebte seine Mitmenschen und er hat angefangen, genau wo sie waren. Und die nahmen ihn zu diesem philosophischen Gerichtshof sozusagen auf dem Areopag. Und Paulus hat ein Reden mit ihnen gehalten. Er sah in der Stadt viel Abgötterei. Und dann hat er gesagt, Vers 24, einem unbekannten Gott hat er ein Altar gesehen, zum unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Die erste Sache in seiner Botschaft ist, dass Gott Schöpfer ist. Hat nicht angefangen mit dem Kreuz Christi. Sie hätten das nicht verstanden. Er hat angefangen mit der Weltanschauung der Christen. Und hat gesprochen über die Welt und sprach von einem Gott, der die Welt geschaffen hat. Zu diesen griechischen Intellektuellen war es äußerst wichtig, über die Natur Gottes eine Predigt zu halten. Und das ist auch heute wichtig. Paulus in seinem Römerbrief sagt, dass die Heiden sind nicht nur Sünder, sondern schuldige Sünder. Warum? Weil sie gegen das Licht gesündigt haben. Gegen welches Licht? Gegen das Licht der Schöpfung. Gott hat einige Lichter in diese Welt eingestellt. Und ein großes Licht ist das Licht der Schöpfung. Hier bin ich, ein denkender, fühlender Mensch. Zu denken, dass mein Ursprung ist niedriger als persönlich, ist apersönlich, ist gegen alle Analogien zu gehen, die ich kenne. Gott hat ein Licht hinter sich gelassen. Und durch das Gemachte können wir wahrnehmen seine ewige Kraft und Gottheit. Und merken wir genau, was Paulus sagt. Er hat nicht gesagt, wir können es beweisen, wie in der Mathematik. Er war klug genug, den Unterschied wahrzunehmen. Wir können es wahrnehmen, seine Gottheit und seine Natur. Gott in einem Tempel, aber das ist überhaupt nicht vernünftig. Was für eine gefährliche Einstellung ist es, wenn wir Gott abkapseln in einem Kästchen, in einem Tempel. Und dann nur wenn wir drinnen sind, leben wir für Gott und wenn wir draußen sind, leben wir nicht für Gott. Mit dieser Sache haben wir auch heute uns zu beschäftigen, auch in unseren eigenen Herzen. Gott wohnt nicht, der alles geschaffen hat, wohnt nicht in Tempeln. Und wer ist er? Er ist der gibt. Er spricht von dem gebenden Gott. Er gibt allen, Vers 25, Leben und Odem. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, die sich auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Und da katzen die Stoiker. Die glauben an Bestimmtheit, an dass alles so Schicksal vorprogrammiert wurde. Paulus hat seinen Zuhörer sehr gut verstanden. Aber dann kam er zur anderen Seite. Er hat die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt, dass sie Gott suchen. Vielleicht haben wir das auch schon im Leben festgestellt. Die Grenzen unserer Wohnung. Warum wohnen wir, wo wir wohnen? Und vielleicht genau weil wir wohnen, wo wir wohnen, haben wir das Evangelium gehört. Und Gott, er bestimmt die Grenzen unserer Wohnung, dass wir suchen. Schauen wir mal, was Paulus sagt. Er sagt nicht, wie viele in Europa sagen, also diese Glaubenssache, entweder es geschieht zu einem oder nicht, man kann nichts dafür. Entweder man ist irgendwie mit einem Hang in diese Richtung geboren oder nicht. Unsinn! Gott hat die Grenzen unserer Wohnung bestimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, alles ist so organisiert, damit wir ihn suchen. Wir haben die Fähigkeit, alle von uns, ihn zu suchen. Und wer sucht, der wird finden, sagt der Herr. Er ist der wahre Gott und wir Menschen nach seinem Bild gemacht worden. Und so sprach er zu den Epikureer und zu den Stoiker. Die Leute, die sagten, dass die Götter waren fern, das heißt die Epikureer, die glaubten an die atomistische Lehre von Demokritus, die glaubten an Zufallmechanismen, die sind mehr oder weniger die modernen materialistischen Evolutionisten. Kein Sinn im Leben gab es. Aber Paulus sagt doch, weil es einen persönlichen Schöpfer Gott gibt. Lucretius hat ein merkwürdiges Evangelium erfunden. Einige dieser Philosophen. Und sein Evangelium war, dass genau weil wir nur aus Atomen bestehen und wenn wir zum Tod kommen, dann gehen die Atome alle auseinander und jetzt ist nichts. Das bedeutet, sagt Lucretius, dass es kein Gericht gibt, dass die Menschen keine Verantwortung einem anderen gegenüber haben. Und das hat er sogar gepredigt, wenn Sie sein Buch gelesen haben, werden Sie das feststellen, als ein wunderbares Evangelium. Merken wir genau, was Paulus zu diesen Leuten gesagt hat. Er hat gesagt, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Es wird ein Gericht kommen. Das hörten nicht gern sowohl Stoiker als Epikureer. Die hörten das überhaupt nicht gern. Aber die Tatsache, dass ein Gericht kommt, das ist Evangelium. Man spricht so oft und man hört gern, weil es wichtig ist, von einem Gott der Liebe. Aber ein Gott der Liebe, der nicht richtet, ist kein Gott der Liebe. Ein Gott, der nicht gegen all das wäre, dass das Leben zerstört und vernichtet, wäre kein Gott der Liebe. Und die Tatsache, dass es ein Gericht gibt, etwas tiefer zu betrachten, und ein sehr wichtiges Thema, aber nur kurz, ist eine Würde den Menschen zu verleihen. Wenn eine Biene jemanden sticht beim Autofahren und das Auto krallt gegen irgendjemand und er stirbt, man ruft die Biene nicht ins Gericht. Weil eine Biene ohne Verantwortung ist, ein niedrigeres Wesen, aber ein Menschen nicht. Und von dem Mensch seine Verantwortung wegzunehmen und ihm so zu behandeln, ab ob er nur so und so viel sich bewegenden Chemikalien wäre, ohne irgendwelche Verantwortung, ist ihn zu entwürdigen. Und das machen einige Länder leider in unserer Welt. Das ist eine Gefahr in einigen Bereichen der Psychiatrie. Nicht in allen natürlich. Es gibt sehr gesunde Psychiatrie. Aber wo Menschen versuchen, Leuten immer wieder zu sagen, sie haben keine Verantwortung hier. Und die Antwort zu diesen Schuldgefühlen ist, wirklich einzusehen, dass man überhaupt keine Verantwortung hat. Das ist letzten Endes den Menschen zu entwürdigen. Wie ist es ein Heilsmittel oder ein Evangelium, wenn die Menschen behandelt werden, ohne Rücksicht auf ihre Verantwortung? Letzten Endes ist das, sie so zu behandeln, als ob sie Tiere wären. Und das ist genauso in unserer Geschichte passiert. Was ist eine Generation, hat Stalin gesagt. Diese sind sehr wichtige Fragen. Und wir hätten viel mehr Zeit gebraucht, weil diese Themen verdienen mehr Zeit. Aber ich möchte nur andeuten, wie wichtig diese Botschaft ist. Wie Paulus zu diesen Leuten menschliche Verantwortung einem jüngsten Gericht gegenüber gepredigt hat. Und wie weiß man, dass es ein jüngster Gericht sein wird, sagten diese Intellektuellen. Weil Gott einen Mann bestimmt hat. Einen Menschen bestimmt hat und einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Hier ist etwas sehr Wichtiges. Zunächst einmal merken wir, dass der Beweis dafür, dass Jesus Christus eines Tages Weltrichter sein wird, ist die geschichtliche Tatsache, dass er aus den Toten auferweckt ist. Das heißt, die Auferstehung ist ein Beweis, sagt Paulus, für alle Menschen, nicht nur für die Gläubigen. Bultmann hat einmal gesagt, dass eine Glaubenssache kann nicht als Beweis für eine andere Glaubenssache geführt werden. Aber hier sehen wir, Paulus führt die Auferstehung als keine Glaubenssache, nein, als Tatsache der Geschichte, nicht nur für die Gläubigen, sondern für allen. Und auf der Basis dieses geschichtlichen Ereignisses sagt Paulus, alle dürfen wissen, dass ein Tag kommen wird, worin Gott die Welt richten werde. Es gibt viele Leute, die gegen diese Predigt Paulus sehr viele Einwände haben. Sie sagen, Paulus hat einen Fehler in Athen gemacht. Er hat das Kreuz nicht gepredigt. Und dann, als er nach Korinth gekommen ist, hat er seinen Fehler eingesehen und hat sofort das Kreuz gepredigt. Oh, bitteschön, wie weiß man das? Interessanterweise, die Leute, die gegen Paulus Kritik üben, normalerweise nehmen sie ihre Kriterien für Kritik aus Paulus' Briefen. Eigenartig, nicht wahr? Und zweitens, hat er das Kreuz nicht in Athen gepredigt? Denken wir wirklich, dass er einfach die Auferstehung in einem Satz erwähnt hat, ohne etwas über den Tod von Jesus zu sagen? Wir haben natürlich hier nur eine Zusammenfassung seiner Predigt. Wir sollten ziemlich vorsichtig sein, bevor wir den größten Evangelisten der Weltgeschichte kritisieren. Und sehr oft merke ich, dass die Leute, die seine Predigt kritisieren, die tun ein bisschen weniger als Paulus für das Evangelium. Nur eine letzte Bemerkung mit Ihrem Erlaubnis und wir sind durch. Die Methoden, wie Paulus gepredigt hat, die waren sehr, sehr interessant. Die Philosophen damals waren nicht alle boshaft. Viele von ihnen wollten ehrlich ihre Welt zu verstehen. Und die haben sehr komplizierte und interessante Philosophien aufgestellt. Paulus hat sie nicht kritisiert, er hat sogar einige der Philosophen hier zitiert und bejaht. Aber was er sehr klar gesagt hat, ist, dass das Christentum keine Philosophie ist. Die griechischen Philosophien, wie viele modernen Philosophien, hatten Axiome und Grundprinzipien und dann würde die Philosophie auf diesen Grundprinzipien aufgebaut. Das ist eine sehr moderne Methode. Jemand nimmt eine Philosophie, sagen wir die Philosophie von Nietzsche, Marx, Hegel oder Kierkegaard, und dann versucht, darauf etwas zu bauen und dann versucht zu sehen, wie das Christentum hereinpasst. Und wenn ein Stück des Christentums nicht hineinpasst, dann schade für dieses Stück von Christentum. Das war die griechische Methode. Aber das ist nicht, was Paulus getan hat. Er hat die Geschichte gepredigt. Die Geschichte über Jesus und sein Tod und Auferstehung. Und dann hat er seine, sagen wir, christliche Philosophie darauf gebaut. Und der Unterschied ist riesig groß. Er hat zitiert einige Philosophen mit Zustimmen. Aber seine Basis waren keine beliebigen Axiome, auch wenn sie vernünftig sind, sondern die Offenbarung Gottes, sein Eingreifen in die Weltgeschichte. Und das ist was völlig anders. Also so kam das Evangelium nach Europa. Und ich hoffe, dass wir daraus etwas Ermutigung bekommen, dass wir selbst in unserer sehr komplizierten Welt mit der Kraft und Hilfe Gottes Heiligen Geistes, den er uns, die Christen sind, geschenkt hat, klar stehen werden und die Unterschiede sehen können, damit wir wirklich für Gott und für sein Wort in dieser Welt stehen können. Gott segne Sie alle. Auf Wiedersehen.